Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Ich bin heute gereist, allerdings nicht sehr weit, muss ich sagen. Ich bin in Leipzig geblieben und bin hier zu Gast bei der Restauratorin Rebecca Rothe in Leipzig in ihrem Atelier. Rebecca, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
Ja, vielen Dank auch für die Möglichkeit, hier heute mit dir über Farben zu reden.
Über Farben? Du teasst es schon an sozusagen. Wir reden sogar über spezielle Farben, nämlich über Bodenfarben. Darüber freue ich mich ganz besonders. Und ich will den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht erstmal erklären, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin, Rebecca. Weil das einen größeren Zufall kann ich mir kaum vorstellen in der Weltgeschichte. Ja. Ich sitze eines Sonntags auf meinem Balkon und da hat die liebe Maureen, der wir auch auf Instagram folgen, eine Permakulturfrau aus Nordrhein-Westfalen, wenn ich das richtig erinnere. Ne? Genau. Und die hat mit dir zusammen ein Live-Interview gemacht, sozusagen über Farbstoffe und Pigmente. Und ich bin durch großen Zufall da reingestolpert und habe dich eben dort gesehen und habe gesehen, wie begeistert und fachkundig du eben über Farben und Pigmente berichtest. Da habe ich gleich in den Chat geschrieben, lass uns mal ein Interview machen. So ist es gekommen. Ja,
da habe ich mich sehr drüber gefreut, weil über Farben, Bindemittel und insgesamt die Materialien in der Kunstgeschichte könnte ich ewig reden, habe ich dir auch schon gesagt. Ich finde, das ist ein ganz interessantes, breites Feld. Und da freue ich mich sehr, dass ich heute die Möglichkeit dazu habe.
Die sollst du bekommen, Rebecca. Und wir wollen aber zunächst mal, damit die Leute hier nicht denken, wir laden hier irgendwen ein oder lassen uns zu irgendwem einladen, will ich mal kurz ein bisschen deinen Werdegang vorstellen und mir den Leuten mal erzählen, wie du eigentlich letztlich Restauratorin geworden bist. Du hast zwischen 2014 und 2019 an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden ein Studium der Kunsttechnologie, Konservierung und Restaurierung von Kunst und Kulturgut absolviert und das mit einer Diplomarbeit abgeschlossen, in der du einen Kranach restauriert hast. Das ist ziemlich abgefahren, das haben wir ja auch schon im Vorgespräch erklärt. Sag mir nochmal, du bist da schon besonders ausgewählt worden, oder? Damit du einen Kranach restaurieren konntest.
Ja, es sind immer viele hochkarätige Objekte beim Studium dabei. Es war natürlich eine glückliche Fügung und ich habe mich sehr über das Vertrauen der Hochschule gefreut, dass ich das dann auch machen durfte. Das war eine großartige Möglichkeit und hat aber auch in den ein oder anderen Momenten für etwas schwitzige Hände gesorgt.
Das glaube ich sehr gerne. Also ich als in Wittenberg Geborener bin natürlich den Kranach auch verbunden. Beiden, muss man dazu sagen. Ja, aber damit ist dein Werdegang noch lange nicht abgeschlossen. Du hast auch einige Karrierestufen sozusagen absolviert. Du warst in der Skulpturensammlung der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden für die Georadio-Stiftung tätig und auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden beschäftigt. Und seit 2020 bist du letztlich freiberufliche Diplomrestauratorin hier in Leipzig. Du bist aus dem Zentrum von Leipzig jetzt rausgezogen, hier ins Waren ist es, glaube ich. Ne?
Genau, in die Nähe vom Auensee hier in Leipzig-Waren, ein bisschen näher in die Natur und habe hier meine eigenen Atelierräumlichkeiten, in denen ich jetzt nach der Elternzeit wieder starte und mich auf viele neue Projekte freue.
Oh ja, da wollen wir natürlich die frohe Kunde auch in die Welt tragen an der Stelle, liebe Rebecca. Ne? Nur der Vollständigkeit halber, du bist auch Mitglied im Verband der Restauratoren. Das ist ein Berufsverband für euch, der sozusagen auch Leuten Zugang gewährt, nur die auch tatsächlich das als Studium absolviert haben. Oder es ist ein Qualitätssiegel, kann man das so sagen?
Ja, kann man so sagen. Also in den Verband der Restauratoren kommt sozusagen nicht jeder. In Deutschland ist es immer noch ein Problem. Da kämpft der Verband auch für, dass der Begriff des Restaurators, der Restauratorin geschützt wird. Das ist leider nur in zwei Bundesländern bis jetzt der Fall. Und gerade wenn man mal auf der Suche ist nach einem Restaurator oder einer Restauratorin, lohnt es sich immer auch auf die Website vom VDR zu gucken. Da gibt es auch eine Suchfunktion. Und dort nach Restauratoren zu suchen, dann weiß man, dass man jemanden kriegt, der seine Kunstwerke auch gut behandelt sozusagen.
Ich habe mich hier schon umgesehen. Es ist sehr beeindruckend, was du hier tatsächlich auf dem Tisch hast. Zumindest für mich als Laien natürlich. Ne? Für dich ist es alltägliches Handwerk, mehr oder weniger. Und wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, was eigentlich deinen Beruf auszeichnet. Und natürlich über deine fachlichen Hintergründe sprechen, beziehungsweise du willst hier natürlich dein Fachwissen auch kundtun. Und es geht um Bodenfarben, das haben wir schon gesagt.
Genau.
Also um diese färbenden Bestandteile von Böden, die uns Bodenkundlerinnen und Bodenkundlern natürlich das, die Freude ins Herz jagen. Ja. Das ist das, wo man sich wirklich im Gelände, auch wenn man mühsam ein Bodenprofil ergraben hat, das ist mit hohem körperlichen Einsatz verbunden, dann auch erfreut mal kurz ja, an der Farbenpracht der Böden. Deswegen bin ich so gespannt, was wir da heute zusammen erarbeiten. Dein Beruf, das hatten wir auch mal vorab besprochen, ist dem des Bodenkundlers gar nicht so unähnlich in seiner grundsätzlichen Struktur. Ne? Es ist ein großer Anteil Wissenschaftlichkeit, wissenschaftlichen Arbeitens dabei. Ne? Du musst sicherlich auch Recherchen anstellen für deine alltägliche Arbeit. Aber auf der anderen Seite eben auch eine große handwerkliche Komponente. Das gibt, bei uns ist es eher im Gelände und auch im Labor eben, dass man handwerkliche Fähigkeiten braucht, um eben Proben zu sammeln und zu analysieren. Ne? Bei dir ist es eben so dieses Berufspraktische, ne? Mit welchen Alltagsschwierigkeiten im handwerklichen Bereich bist du da so konfrontiert? Sicherlich erst mal rauszufinden, was eigentlich das Gemälde, was du jetzt vor dir hast oder der Restaurierungsgegenstand erstmal für Eigenschaften besitzt, oder?
Ja, tatsächlich haben viele Leute, glaube ich, gar nicht so die Vorstellung, wie der Arbeitsalltag von einer Restauratorin eigentlich aussieht. Und es ist nicht so, dass wir sozusagen direkt am Objekt loslegen, sondern erstmal viel untersuchen und beproben, um zu schauen, was habe ich überhaupt für eine Materialität. Es geht natürlich auch viel in Richtung von Provenienzforschung, dass man erstmal weiß, welches Kunstobjekt habe ich da vorliegen, was hat das auch schon erlebt in seinem Leben sozusagen. Und da ist dann so eine Herausforderung, dass man immer schauen muss, entnehme ich Proben? Das ist natürlich dann immer auch eine Sache, die nicht ganz zerstörungsfrei möglich ist, wenn man Malschichtproben zum Beispiel entnimmt. Das ist zum Beispiel immer ein Abwägen, macht man das? Ist das für das Projekt jetzt relevant? Ist das sinnvoll? Bei größeren Forschungsprojekten wird das durchaus mal gemacht und das wird dann natürlich in Labore auch eingeschickt. Und im Endeffekt ist jedes Kunstwerk, was man bearbeitet, eine neue Herausforderung. Also es ist eigentlich kein Objekt wie das andere und man muss sich jedes Mal wieder die Ruhe und Zeit nehmen, sich hinzusetzen und sich erstmal kennenzulernen sozusagen, ja.
Es ist wie mit den Bögen, kein Boden ist wie der andere. Ich freue mich gerade richtig, weil man so diese Parallelen ein bisschen feststellen kann. Ja,
also, ja, es gibt nie das Patentrezept. Also ja. Man kann nie sagen, okay, ich gehe jetzt immer so vor. Und das ist auch ganz interessant. Ich habe oft Kunden, die mich anrufen und die sagen, mein Gemälde ist so und so groß. Wie viel kostet denn das? Ja. Und dann muss ich ihnen immer sagen, nehmen Sie bitte den Weg auf sich und kommen vorbei. Dann schaue ich es mir gerne in Ruhe an und kann Ihnen dann genaueres dazu sagen, weil eben kein Gemälde ist wie das andere. Und auch so kann man da nicht pauschal sagen, das Medikament brauchst du jetzt sozusagen.
Genauso ist es ja. Genauso ist es auch mit den Böden im Gelände. Ich freue mich da immer auch, wenn man solche tollen Berufe mal ein bisschen beleuchten kann. Ne? Wie es übrigens auch die Serie SWR Handwerkskunst. Ne? Wir hatten uns schon vorab drüber unterhalten. Ich packe den Link auf jeden Fall auch in die Shownotes zur entsprechenden Folge, wo eben auch ein Gemälde restauriert wird. Mega spannend und gibt, glaube ich, auch einen kleinen Einblick in deinen Berufsalltag so ein Stück weit. Für die Leute, die es sich nochmal angucken wollen sozusagen. Ja? Aber genug des Vorgesprächs sozusagen. Wir wollen natürlich auch ein paar Fakten vermitteln und wir haben das so genannt Grundlagen der Farben. Ja. Rebecca, ich habe in meinem Studium der Chemie auch mal eine interessante Lehrveranstaltung gehabt, Farbstoffe und Tenside hieß die. Ne? Mhm. Bei Dieter Sicker, den ich an dieser Stelle ganz herzlich grüßen möchte, emeritierter Hochschullehrer. Und der hat uns zumindest mal theoretische Grundlagen von Farbstoffen und Pigmenten vermittelt. Ich habe aber schon vieles wieder vergessen. Und Becker, setz mich bitte mal nochmal ins Licht. Was ist denn das eigentlich, ein Farbstoff und ein Pigment? Und wie funktioniert denn das eigentlich, dass wir dann Farben sehen letztlich?
Ja, also die klassische Malfarbe besteht ja eigentlich aus Farbmittel und Bindemittel. Und der farbgebende Bestandteil, also dieses Farbmittel, kann ein Pigment oder ein Farbstoff sein. Und das Bindemittel ist dann im Endeffekt das, was alles zusammenhält und was auch dann die spätere Farbe auf dem Untergrund oder auf dem Malgrund festhält, dass es nicht wieder abpudert. Und das Farbmittel, wie gesagt, kann ein Pigment oder ein Farbstoff sein. Und die verhalten sich ein bisschen unterschiedlich. Also bei einem Pigment ist es so, das ist im Endeffekt ein Pulver, was mit einem Bindemittel eine Suspension ergibt. Und damit mit dem Bindemittel sozusagen angeschlemmt wird. Und anders als bei Farbstoffen ist Pigment im Bindemittel unlöslich. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, ein Pigment ist so, als ob man ein Glas mit Wasser hat und dort meinetwegen einen Esslöffel voll Sand reinschmeißt. Dann kann man es schütteln und sieht, dass diese Sandkörnchen sich im Wasser bewegen und eine Dispersion ergeben. Und je länger man das stehen lässt, desto mehr setzt sich zum Beispiel dann auch das Sand wieder unten ab. Und würde man das Ganze jetzt so durch einen Papierfilter schütten, würde man unten eben auch das Wasser haben und die Sandbestandteile oder der Sand würde sich im Papierfilter festhalten. Und bei Farbstoffen verhält sich das ein bisschen anders. Das kann man vielleicht ein bisschen vergleichen, wenn man Kochsalz in Wasser schmeißt. Das löst sich, also Farbstoffe gehen in Lösung und färben dann auch ohne Bindemittel. Also da ist es dann so, dass in dem Wasser sich das Kochsalz lösen würde und wenn man das eben durch den Papierfilter gießen würde, würde sich nichts absetzen, weil es so in Lösung gegangen ist. Und die Farbstoffe können dann eben zum Beispiel Fasern oder andere saugfähige Materialien färben, indem sie absorbiert werden und können aber auch durch verschiedene chemische Reaktionen, zum Beispiel auch Verlackungsprozesse, aber auch auf Substrate gefällt werden. Also man kann die Farbstoffe dann auch auf zum Beispiel Kreiden oder Gips oder auch Tonerden fällen, dass man es dann auch weiter als Pigment sozusagen, also als Pulver weiterverarbeiten kann. Genau, und die Bindemittel, die kennt man eigentlich schon aus den klassischen Farben. Also wenn man Ölfarbe hört, hört man schon das Bindemittel ja sozusagen raus. Da hat man oft Leinöl, das ist so das klassischste Bindemittel in Ölfarben. Aber zum Beispiel auch Mohnöl oder Nussöle, die können zum Beispiel auch verwendet werden. Oder auch Bindemittel können auch Eidotter sein. Es wurde viel in der frühitalienischen Tafelmalerei verwendet, bei der sogenannten Tempera-Farbe. Das ist dann eben eine Emulsion, die dort als Bindemittel verwendet wird. Und es gibt aber auch Leime oder Kalk oder verschiedenste andere Mittel, die als Bindemittel fungieren können.
Ziemlich ab. Also macht man sich als Laie natürlich keine Gedanken drüber, ne, über den Unterschied zwischen Pigmenten und Farbstoffen. Mit Blick auf die Bodenfarben, die wir ja nachher noch ausführlicher besprechen, würde man Bodenfarben eher zu den Pigmenten zählen oder zu den Farbstoffen?
Bodenfarben sind klassische Pigmente, also die dann als Pulver auch weiter verarbeitet werden, die gewonnen werden und dann zermahlen werden. Und dann auch eben angeschlemmt werden und so als Pigment färben oder beziehungsweise als Pigment die Farbe geben.
Ja. Wir werden nachher noch einige Beispiele davon hier auch besprechen. Du hast da auch
das
vorbereitet und auf unseren Kanälen werden wir das auch verbreiten. Und nur der Vollständigkeit halber, so ein typischer Farbstoff wäre dann zum Beispiel der Farbstoff, der in Färberweit enthalten ist. Ne?
Genau, in Färberweit ist eben blauer Farbstoff enthalten. Sorgt manchmal ein bisschen für Verwirrung, weil der Färberweit eigentlich gelb blüht. Es wird auch deutscher Indigo genannt, weil da eben der Farbstoff Indigo draus gewonnen wird. Das ist ein blauer Farbstoff, der zum Beispiel auch zum Färben von Jeans verwendet wurde. Es ist aber so, dass es da so ein bisschen so ein Grenzthema ist. Also es wird auch zu den organischen Pigmenten tatsächlich gezählt. Es ist zwar der Farbstoff der Pflanze, aber es sind verschiedene Salze und Mineralien enthalten, dass es sozusagen auch selber als Pigment funktioniert.
Ja.
Das ist auch ähnlich bei Sepia zum Beispiel. Das ist ein schwarzbraunes Sekret, was aus den Eingeweiden der Tintenfische gewonnen wird. Mhm. Das würde zum Beispiel auch als organisches Pigment zählen oder auch das sogenannte Indischgelb. Davon erzähle ich immer sehr gerne, weil ich selber gar nicht so richtig fassen konnte, als ich da das erste Mal die Geschichte hintergehört habe. Und zwar wurde das gewonnen aus dem Urin nur Mangoblätter fressender Kühe.
Okay.
Genau. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass es den Kühen gar nicht so gut ging. Und dass die dann eben, als die Nieren die Funktion versagten, sehr gelbes Urin ausschieden. Was dann eben zu diesem Pigment verarbeitet wurde. Also da sind auch wieder Salze enthalten, die dann den Farbstoff sozusagen selber fällen beziehungsweise so speichern, dass man es als Pigment weiterverwenden kann.
Ja, das wirft mir ein besonderes Licht auf den Umgang der Menschen, einerseits natürlich mit Tieren, aber andererseits auch auf die Bedeutung eigentlich der Kunst, ne, in irgendeiner Art und Weise, also der Färbung, wenn man es mal allgemein auffasst. Ne?
Ja, auf jeden Fall, vor allen Dingen, weil Indischgelb eben ja auch in Indien produziert wurde, wo die Kühe ja eigentlich auch als heilig gelten.
Ja.
Also es wird heute natürlich auch nicht mehr gemacht. Mittlerweile wird Indischgelb synthetisch hergestellt. Und genau, die Kühe stehen natürlich auch entsprechend unter Naturschutz, dass man das, das dem Tierwohl zugute natürlich nicht mehr machen würde heutzutage.
Ja.
Genau, aber so ein klassischer Farbstoff an sich, weil wir ja gerade bei den organischen Pigmenten waren, die da so ein bisschen ja zwischen sind, ein klassischer Farbstoff an sich sind zum Beispiel die sogenannten Rothölzer oder Brasilhölzer. Da ist es so, dass das Holz in Wasser aufgekocht wird und dann der Farbstoffextrakt, also das gefärbte Wasser, was dann rauskommt, mit Alaun und Soda versetzt wird und so die Verlackungsreaktion stattfindet, dass man es dann eben weiter in der Kunst verarbeiten kann. Und ähnlich funktioniert das dann auch mit Krapplack, wo Alizarin oder Purpurin dann eben den Farbstoff bringen aus der Wurzel der Krapppflanze. Und auch das Ganze kann dann eben auf Gipskreide oder Tonerden aufgezogen werden, so dass man das weiterverarbeiten kann.
Ja, das ist also unglaublich spannend für mich. Ich könnte hier stundenlang mit dir sitzen, Rebecca, und sicherlich eine ganze Menge dazu lernen. Aber lass uns an der Stelle vielleicht zu den Bodenfarben kommen. Ne? Zu den Farben, die uns tatsächlich auch als Bodenkundlerinnen und Bodenkundler interessieren.
Sehr gerne.
wir wissen das, ne? Also bei Böden gibt es sowohl Oxidationsfarben als auch Reduktionsfarben. Das ist jetzt ein bisschen fachchinesisch. Ich will mal auf eine allgemeinere Sache erstmal hinaus. Gerade auf früher Bergbau lebte ja davon, dass die Menschen durch die Gegend gingen und aufmerksame Naturbeobachtungen gemacht haben. Und da haben sie dann irgendein seltenes Mineral in der Erdoberfläche gefunden beispielsweise und auf dieser Grundlage dann Bergbau betrieben. Ähnlich werden sie sicherlich auch zu den Bodenfarben gekommen sein, ja. Und ich weiß auch, dass es zum Beispiel in Südfrankreich ganz frühe Höhlenmalereien gibt, die so ein bisschen so aussehen, als könnten sie mit Bodenfarben angefertigt worden sein. Kann man das zurückverfolgen, wie lange Menschen schon Bodenfarben verwenden eigentlich für Kunst?
Ja, tatsächlich sind die Erdpigmente und die Erdfarben die am frühesten vorkommenden von Menschen verwendeten Malfarben und Pigmente. Also das sind die Pigmente, die auch tatsächlich bis heute am häufigsten verwendet werden. Und die Verwendung geht auch bis weit in die Prähistorie zurück. Also die ältesten Höhlenmalereien, die man heutzutage kennt, in Sulawesi, die sind tatsächlich 43.900 Jahre alt. Und auch da wurden Erdpigmente verwendet. Also man kennt zum Beispiel vielleicht eher noch jetzt im europäischen Raum die Höhlenmalereien in der El Castillo-Höhle in Spanien. Die sind ungefähr so 40.000 Jahre alt. Oder auch die Höhlen von Lascaux in Frankreich, wo du gerade drauf anspieltest. Bei denen ist man sich nicht ganz sicher, wie alt die sind. Also man sagt so mindestens 17.000 Jahre, vielleicht aber tatsächlich auch bis zu 38.000 Jahre. So ganz klar ist das nicht zu sagen. Ich hoffe, es gibt jetzt nicht neue Forschungen, die ich noch nicht kenne. Aber genau, da ist man sich nicht so ganz sicher. Und viele haben ja schon diese Jagdszenen mal gesehen oder auch diese Handabdrücke, die es gibt als Höhlenmalerei. Und die sind tatsächlich aus Erdpigmenten hergestellt worden, weil das natürlich das war, was die Menschen damals vor Ort hatten und verwenden konnten. Und da sieht man ja eben auch schon, dass Erde nicht nur braun ist, sondern viele verschiedene Farbtöne haben kann, was denen natürlich im Beruf auch oft begegnet. Den meisten Leuten ja schon alleine auch im Garten oder wenn sie mal reisen, dass man sieht, dass die Erde eben ganz unterschiedliche Farbtöne haben kann. Und auch so ist, dass das in den Höhlenmalereien rot verwendet wurde, gelb verwendet wurde, weiß und natürlich auch schwarz. Und da gehe ich in den nächsten Minuten mal ein bisschen genauer drauf ein, was das denn alles so ist. Genau.
Oh ja, da bin ich sehr gespannt. Kann man so allgemein kunsthistorisch sagen, dass eigentlich zuerst Pigmente verwendet wurden und dann die Farbstoffe erst so später dazu kamen? Oder findet das gemischt statt grundsätzlich?
Ich würde jetzt mal die These anstellen, dass die Pigmente die Zeit einfach auch besser überdauert haben. Mhm. Also bei Farbstoffen, gerade wenn die so verwendet wurden, ohne größere Prozesse, die dann von Menschen herbeigeführt wurden, sind die nicht unbedingt so farbbeständig, lichtecht und alterungsstabil, wie das zum Beispiel bei den Erdpigmenten ist. Also die Erdpigmente sind super beständige Alleskönner. Die können in allen Malmitteln verwendet werden, in jeder Maltechnik und sind einfach super beständig für äußere Einflüsse. Und das ist nicht unbedingt bei allen Farbstoffen der Fall. Sodass ich davon ausgehe, dass einfach die Pigmente die Zeit länger überdauert haben. Man geht davon aus, dass auch Blätter zerkaut wurden zum Beispiel und die mit für die Kunst dann an die Höhlenwände ja geschmiert, gerieben wurden. Oder ja, insgesamt wurden auch verschiedenste andere Materialien und Bindemittel verwendet. Das wurde teilweise auch mit Blut gemalt, da hat man auch Rückstände gefunden. Aber gerade die Erdpigmente haben das Ganze auch länger überdauert. Also es ist tatsächlich auch so, dass die Erdpigmente oft einfach mit Wasser angeschlemmt verwendet wurden, also als Schlamm, so wie man den auch kennt und auch mal am Schuh hat zum Beispiel. Und dass die aber so beständig wurden, weil das Sickerwasser, was dort drüber gelaufen ist, sich dann während der Trocknung, also als das Wasser ausdunstete, dann in Kalk und Kohlendioxid niedergeschlagen hat und das dann sozusagen für die Nachwelt konserviert hat. Und das dann das Bindemittel war, was das Ganze an Ort und Stelle gehalten hat und uns heute ermöglicht, diese tollen Höhlenmalereien anzuschauen, zu genießen und daraus zu lernen.
Denkst du, dass die Menschen das damals schon so im Sinn hatten, dass es auch beständig ist, oder ist das eher ein Zufall gewesen?
Ich glaube, dass Kunst immer was ist, bei dem man sich erhofft, dass es für die Nachwelt festgehalten wird und überdauert. Und es ist tatsächlich so, dass die ersten Höhlenmalereien gar nicht unbedingt diese Jagdszenen waren, sondern zum Beispiel auch Handabdrücke, die an die Höhlenwände kamen. Und das ist einfach ein Ausdruck gewesen, wir waren hier gegenwärtig und wir wollen hier ein Zeichen, eine Spur hinterlassen. Also davon geht man zumindest aus. Und da gibt's dann ja positive und negative Handabdrücke sozusagen. Einmal, dass die Hand mit einer Schlemme benetzt wurde und an die Höhlenwand gedrückt wurde. Aber da gab's auch schon ganz interessante Techniken, dass zum Beispiel eine Farbe durch ein Pflanzenröhrchen gepustet wurde, die Hand auf die Höhlenwand gelegt wurde und dann sozusagen die Farbe drumherum gepustet wurde, sodass dann die Hand als negativ stehen blieb.
Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ne, ich kann mir auch vorstellen, ne, die Leute haben sich vermutlich irgendwas Ähnliches gedacht. Warum sollte ich sonst, zumal mein Alltag ja aus ganz anderen Notwendigkeiten besteht, ne, warum sollte ich sonst die Zeit und auch natürlich den Grips aufwenden, um sowas anzufertigen? Ne? Das ist ja auch ein Akt.
Ja, es kann natürlich sozusagen temporärer gedacht sein, dass man sagt, okay, wir hinterlassen jetzt die Nächsten, die in diese Höhle kommen, Zeichen von uns oder Geschichten aus unserem Leben, aus der Jagd. Ob da jetzt dran gedacht wurde, dass wir jetzt hier über 40.000 Jahre später noch diese Höhlenmalereien genießen, das weiß natürlich keiner. Aber ich denke schon, dass das Bedürfnis da war, was für die Nachwelt dort zu lassen.
Ja. Ich auch, Rebecca, und ich habe ehrlich gesagt die Hoffnung, dass die Leute damals schon verstanden haben, dass Böden was Beständiges sind, etwas, was es schon lange gibt, mindestens Jahrhunderte oder Jahrtausende schon am entsprechenden Ort, und dass sie diese kognitive Brücke sozusagen gebaut haben, dazu zu sagen, okay, dann nehmen wir was aus dem Boden und hinterlassen es der Nachwelt in gleicher Beständigkeit. Das ist für mich ein schöner Gedanke als Bodenkundler und den bewahre ich mir an der Stelle. Aber lass uns gerne detaillierter drüber sprechen, eigentlich welche Boden- oder Erdpigmente es eigentlich gibt und in welcher Form sie verwendet wurden. Ne? Da hast du sicherlich auch einige Anekdoten parat.
Genau, es gibt eine ganz breite Farbpalette an Erdfarbtönen oder Erdpigmenten, die wir vorliegen. Wir hatten das Glück, dass uns die Firma Crema Pigmente aus Eichstätten für diese Folge verschiedene Farbtöne zur Verfügung gestellt hat. Das ist eine Firma, bei der Restauratoren gerne einkaufen, weil das Unternehmen sich auf die Herstellung von historischen Pigmenten spezialisiert hat. Und dort kann man eben auch Pigmente bekommen, die sonst so im Handel nicht erhältlich sind. Und der David Krämer hat uns eine Auswahl von Erdpigmenten geschickt, dankenswerterweise. Und ja, wie du siehst, ist das eine riesen Farbpalette, ne?
Allerdings, ja. Möchte man gar nicht so vermuten, ne? Ich glaube, für viele Laien sind Böden halt, ne, also Bodenfarben, irgendwie ein bisschen Ocker oder so, ne? Das war's dann, aber ich sehe hier doch schon einiges, was auch ich nicht vermutet hätte. Zum Beispiel das ist für mich jetzt Veroneser grüne Erde. Standard steht drauf. Was kannst du mir denn zu diesem Pigment erzählen?
Genau, also wir sehen hier ja ein Grünpigment. Das hat eher so einen kühlen Farbton, ganz leicht ins Gräuliche gehend. Wenn man jetzt so von der aktuellen Kleidung gehen würde, könnte man sagen, es ist so ein Khaki-Ton vielleicht oder so ein Olivton, den ja viele im Sommer auch ganz gerne mal als Shorts tragen. So kann man sich den Farbton vielleicht ganz gut vorstellen. Und ja, grüne Erden sind tatsächlich etwas, was in der Natur vorkommt und ganz unterschiedliche Zusammensetzungen je nach Fundort haben kann. Da kann das Ganze von gelblich-grün bis gräulich-grün reichen. Und es ist tatsächlich so, dass das eins der Erdpigmente ist, was ein bisschen seltener vorkommt als die anderen. Die Verwendung reicht weit zurück, wurde vor allen Dingen auch in der frühitalienischen Tafelmalerei als sogenanntes Verdaccio verwendet. Das ist eine grüne Untermalung unter dem Inkarnat, also unter den Hauttönen. Da wurde eine grüne Untermalung drunter gelegt, die klassisch eben mit grüner Erde ausgeführt war. Und dann wurde in so einer Stricheltechnik die Hautfarbe aufgetragen sozusagen. Mhm. Und frühitalienische Tafelmalerei, das ist so im allgemeinen Sprachgebrauch, kann man sagen, es sind diese Heiligenbildchen, ikonenhaften Gemälde, also wo man eine Heiligendarstellung hat und drumherum ganz viel Gold ist zum Beispiel. Mhm. Und wenn man da ein bisschen genauer drauf achtet, hat man manchmal den Eindruck, den könnte vielleicht ein bisschen schlecht sein, weil so ein bisschen grün durchschimmert. Und das ist tatsächlich die grüne Erde, die als Untermalung fürs Inkarnat verwendet wurde.
Die heißt sicherlich auch Veroneser grüne Erde, weil sie entsprechend in Verona das erste Mal aufgetaucht ist, oder?
Das ist tatsächlich bei den Erdpigmenten oft so, dass der Name auf den Fundort hindeutet, mhm, oder auf das Abbaugebiet.
Ja.
Also man hat es entweder bei Erdpigmenten oder Erdfarben, dass der Name den Fundort vorgibt oder den Farbton. Also es gibt zum Beispiel bei der grünen Erde, gibt es Veroneser Grün, das haben wir jetzt gerade auch hier. Es gibt aber auch Tiroler Grün oder in Deutschland wird auch grüne Erde abgebaut, die böhmische grüne Erde. Mhm. Und die originalen Fundstellen in der Veroneser grünen Erde sind tatsächlich aber seit 1922 nach einem Erdrutsch nicht mehr zugänglich. Also da ist es immer so, dass manche Abbaugebiete von Erdpigmenten sind tatsächlich schon erschöpft oder eben auch nicht mehr so zugänglich. Von daher ja, gibt es da diverse verschiedene grüne Erdpigmente und heute werden sie zum Beispiel auch am Monte Baldo abgebaut, grüne Erde.
Das heißt, genau. Ich sitze hier möglicherweise vor einer der letzten Proben Veroneser grüner Erde. Ich fühle mich sehr, sehr geehrt, dass ich das sehen darf.
Da müsste man mal bei Crema Pigmente tatsächlich irgendwie nachfragen, wie das Ganze beziehen und wie viel es davon noch gibt. Aber es ist tatsächlich so, dass es seltener geworden ist und dass es heutzutage auch viele synthetisch hergestellte Pigmente gibt. Das ist bei dem hier jetzt nicht der Fall, beziehungsweise dass vieles auch versetzt wurde. Und das hat aber natürlich auch einen Einfluss auf die Farbigkeit. Und gerade wir Restauratoren sind immer froh, wenn wir so das echte Produkt, was in den Kunstwerken auch wirklich verwendet wurde, auch für die Restaurierung nutzen können, um möglichst wenig Fremdzutat hinzuzuführen.
Ja.
Genau. Ja, und wenn man sich das Ganze mal anguckt, diese grüne Erde, dann ist das tatsächlich ein Verwitterungsprodukt aus Silikaten. Und das besteht im Wesentlichen aus den Mineralien Glaukonit und Seladonit. Und hier die Veroneser grüne Erde ist aus dem Mineral Seladonit. Steht, glaube ich, auch sogar drauf.
Ja, genau.
Ne? Echt Seladonit, genau. Und das sind beides wasserhaltige Silikate. Aus der Nähe von meinem Geburtsort, da gibt es die Stadt Soest. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt.
Klar.
Und da sind viele Kirchen aus einem grünlichen Sandstein gebaut. Das ist ein Sandstein, der dort in der Nähe abgebaut wurde. Und der hat seine Farbe eben auch durchs Glaukonit. Mhm. weil das eben diesen grünen Farbton mitbringt. Genau. Ja, und je nach den verschiedenen Anteilen, die es dann noch gibt, aus Eisen, aus Aluminium, Silizium, Magnesium, Kalium oder Natrium, hat das Ganze dann auch eine andere Farbe.
Ja, ja. Genau. Das glaube ich. Das haben viele nicht so auf dem Schirm, dass Böden eben auch diese Farben haben können. Aber wir kennen es, wie gesagt, zumindest aus den Reduktionsfarben von Stauwasser beeinflussten Böden. Ne? Das heißt, irgendwo ist der Stauwassereinfluss da. Und in diesem Bereich wird entsprechend auch Material ausgelöst, beziehungsweise es finden Umbildungsprozesse statt, die dazu führen, dass eben sich Mineralien bilden, die eben entsprechende Farben haben. Ne? Und das sind dann diese Reduktionsfarben. Also sehr, sehr spannend. Das habe ich mir als erstes mal rausgegriffen. Und ich gehe mal so diese typischen Erdtöne und gehe mal hin zu etwas Blutrotem. Was ich, also aus der Ferne sieht es ein bisschen blutrot aus. Jetzt näher betrachtet wird es eher braun. Und es steht Umbra, gebrannt, Typ B drauf. Umbra, das habe ich von dir schon häufiger gehört im Vorgespräch. Was kannst du mir denn zu Umbra erzählen?
Genau, also Umbra und vor allen Dingen eben auch dieses Wort gebrannt ist im Zusammenhang mit Erdpigmenten ganz interessant. Umbra ist, das ist Umbra Zyprisch hier. Das ist eine braune Farberde, wo der färbende Bestandteil Eisen und Mangan ist. Sowieso ist Eisen oder die Eisenbestandteile sind meistens die farbgebenden Bestandteile. Also bei der grünen Erde war das zum Beispiel zweiwertiges Eisensilikat und auch bei Umbra sind die Eisen- und Manganbestandteile eben das, was das Ganze färben. Und brauner Ocker und Umbra sind nochmal zwei verschiedene Pigmente, die sich sehr ähnlich sind, aber die durch die Zusammensetzung zum Beispiel auch leicht unterschiedlich sind. Also Umbra hat zum Beispiel einen höheren Manganoxidanteil als brauner Ocker. Und vor allen Dingen dieser Punkt gebrannt, der auf der Packung, auf dem Gebinde stand, ist interessant, weil viele Erdpigmente durch einen Brennprozess nochmal ihren Farbton ändern. Und das ist auch bei Umbra der Fall. Also durch den Verlust des gebundenen Wassers während des Brennprozesses kriegt Umbra dann eben diese rötliche Färbung. Also wir haben hier auch ein Gebinde, das ist Umbra Natur Zyprisch. Das ist ein kühlerer Braunton. Und wenn das Ganze gebrannt ist, haben wir das, was du gerade in den Händen hältst, was eher so eine rötliche Erde ist.
Ja.
Genau. Und ja, bei Umbra ist es tatsächlich so, zur Verwendung kann man bei den anderen Erdpigmenten ein bisschen mehr erzählen, weil bei Umbra ist das Ganze eher ein bisschen umstritten. Also man sagt vor allen Dingen, die Braunfarbtöne wurden in der Kunstgeschichte oft auch einfach aus allen Farben zusammengemischt. Und wie Umbra verwendet wurde, ist ein bisschen umstritten, wie weit das zurückgeht. Also es gibt Quellen, die sagen, die früheste Verwendung war im 11. Jahrhundert, andere sagen das 17. Jahrhundert. Ich kenne Umbra vor allen Dingen, weil da auch Grundierungen mit gefärbt wurden. Vor allen Dingen auch, wenn es Richtung Barock geht, wo die Maltechnik oft auf gefärbten Grundierungen, auf braun-roten Untergründen aufgebaut wurde. Da ist gerade Umbra auch so ein Pigment, was da oft zum Färben von Grundierungen verwendet wurde. Also da ist es mir zumindest schon mal begegnet. Und wie alle Erdpigmente ist Umbra auch einfach super beständig. Also genau, in allen Materialien und Techniken.
Das ist das, was wir wollen. Ja. Und ich finde schon jetzt, muss ich sagen, die Farbpalette recht beeindruckend. Ne? Das ist gesagt, eben so ein kühleres Braun, hier richtig ein Rotbraun, was auch, wie ich den Eindruck habe, mit dem Lichteinfall ein bisschen seine Farbe nochmal verändert. Ja? Also das kann mir auch vorstellen, wenn du die Pigmente hast, dann klatschst du die nicht einfach in 1 mm Stärke irgendwo drauf, sondern du spielst sicherlich auch mit der Stärke dieser Pigmente dann.
Genau, also manche Pigmente können eher lasierender, manche können eher deckender verwendet werden. Gerade die Erdfarben sind eher sehr deckend, aber wenn wir jetzt mal zu den Gebinden gehen, die wir hier noch stehen haben. Ja. Da haben wir zum Beispiel den gelben Ocker, der, wenn er gebrannt ist, eben auch zum roten Ocker werden kann. Gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und der gelbe Ocker, wir haben jetzt hier einen gelben marokkanischen Ocker, da gibt es aber auch die Tierra di Siena, also die Erde aus Siena. Der Name deutet wieder auf den Abbauort hin. Das ist der einzige gelbe Ocker, der auch lasierend verwendet werden kann. Das ist bei den anderen gelben Ockern eher weniger der Fall. Die sind dann tatsächlich eher deckend. Und warum Terra di Siena vor allen Dingen glasurartig verwendet werden kann, das geht auf den auf die Zusammensetzung wieder zurück. Also Terra di Siena ist eher ein manganhaltiger Ocker. Und bei den anderen Ockerpigmenten ist eben weniger Mangan erhalten. Und das sorgt dafür, dass die Erde aus Siena eher auch lasierend verwendet werden kann, während die anderen gelben Ocker eher deckend sind. Und da kann man aber auch mit Mischungen spielen und wurde auch viel gespielt. Also dass man verschiedene Erdpigmente zusammen gemischt hat. Ja, und auch der Ocker wurde eben auch schon immer verwendet, so ungefähr. Also ist auch eins der ältesten Farbmittel eben und ist auch noch bis heute in Verwendung, wird viel in der Wandmalerei auch verwendet und ist im Endeffekt auch wieder ein Verwitterungsprodukt aus eisenhaltigen Gesteinen und Mineralen. Und wie ich gerade schon gesagt habe, also es wird entweder bezeichnet nach dem Gewinnungsort, also Terra di Siena zum Beispiel oder auch italienischer Ocker. Es gibt aber auch andere Bezeichnungen, je nach Farbton, wo es dann gelbe Erde genannt wird, Gelbocker, Goldocker, Lichtocker oder auch Schöngelb. Also da gibt es in der Kunstgeschichte ganz viele verschiedene Begriffe für die Materialien. Das ist auch was man dann mit der Zeit lernen darf, wenn einem verschiedene Materialbezeichnungen begegnen und man denkt sich, habe ich noch nie gehört. Und dann liest man es nach und stellt fest, ach, das ist das, was ich eigentlich super häufig in der Hand habe. Aber es ist einer der 1000 Begriffe, die für die gleiche Farbe verwendet werden.
Das ist dann, wenn zum Beispiel Restauratoren aus früheren Zeiten schon mal drüber geguckt haben, dann hat es irgendwo dokumentiert, oder?
Ja, und es gibt tatsächlich auch historische Quellenschriften, die super interessant sind, wo eigentlich in allen Epochen Künstler die verschiedenen Herstellungsprozesse niedergeschrieben haben und beschrieben haben, was haben sie verwendet, wie wurde es verwendet. Und das ist natürlich super spannend für Techniken, die heute auch schon nicht mehr existent sind. Das wurde vor allen Dingen auch viel in Klöstern gemacht, also dass Mönche die zu der Zeit üblichen Maltechniken aufgeschrieben haben. Und es gibt immer mal wieder Schriften, die tatsächlich auftauchen und gefunden werden und die dann viele neue Erkenntnisse bringen, die uns als Restaurator natürlich sehr freut.
Ja, das glaube ich. Dir glaube ich das ganz besonders, Rebecca. Du hast da einen beeindruckenden Fundus. Und jetzt ist es aber so, dass wir hier natürlich die fertigen Pigmente haben. Das ist schön, dass das so ist. Ich glaube, das ist auch eine wesentliche Dienstleistung der Firma Crema Pigmente, dass sie sozusagen das aufbereitet. Steht doch immer eine Korngröße mit dabei, oder
in manchen Fällen. Genau, die haben auch ihre eigene Farbmühle tatsächlich noch, wo es gemahlen wird. Das ist natürlich wahrscheinlich auch ein Riesenanteil zu reisen und zu finden, wo gibt es denn Abbaugebiete, wo kann das Ganze noch gewonnen werden. Aber eben auch die Aufbereitung ist ein großer Faktor. Und auch insgesamt die Erscheinung von verschiedenen Pigmenten kommt auch unter anderem immer ganz auf die Korngröße an, wo sich die Farben auch nochmal je nach Malgrad sozusagen sehr verändern können.
Ja, das glaube ich. Ne? Und es ist jetzt auch immer natürlich die Frage, wie weit oder eng man Böden fasst. Böden sind eigentlich Verwitterungsprodukte. Ne? Aber wenn man es ein bisschen weiter fassen würde, wenn man sozusagen den kompletten Untergrund betrachten, dann habe ich natürlich auch Minerale, die ich mir anschauen kann, wie das beeindruckende Azurit, was du natürlich auch hier liegen hast. Azurit kenne ich natürlich aus dem Studium auch. Wenn du Mineralogie hast, dann ist das in jedem Kasten irgendwo mal mit dabei und zu bestimmen. Ja. Und auch das wäre jetzt nochmal ein intensiver blauer Farbton, der dann auch noch mit dazu käme. Ne? Also das erschließt, glaube ich, dass ich mit Bodenfarben, mit Erdfarben letztlich eine ganz breite Farbpalette abbilden kann. Und eigentlich bleiben da keine Wünsche offen, oder?
Genau, wenn man die Gesteine dazu zählt, dann kann man natürlich auch diesen Blauton mit dazu haben. Ansonsten ist man eher so bei Gelb, Rot, Braun, Grüntönen. Wenn man jetzt noch die verschiedenen, ja, oft als Füllstoffe genommenen Kreiden oder Gipse dazu zählen möchte, hat man zum Beispiel das Weiß noch eben mit. Oder auch, wenn man jetzt sagt, man geht zum Beispiel zu Manganoxid, was als Schwarz verwendet werden kann, oder bei der Höhlenmalerei auch viel verwendet, verschiedene Kohlen, also Pflanzen, die verkohlt wurden, oder auch Gebeine, also Knochen, die verkohlt wurden unter Luftabschluss, dann hätte man da Schwarz noch mit dabei. Wenn man die Palette durch Blau ergänzen möchte, kommt man schnell zum Azurit, was so tatsächlich eins der ältesten Minerale ist, oder das älteste Mineral, was für blaue Farbe verwendet wurde.
Ach, Rebecca, also ich könnte mit dir hier schön ansitzen und noch viele weitere Pigmente besprechen, die es zweifellos gibt. Ja, und das machen wir hoffentlich auch zu anderer Gelegenheit. Aber wir haben noch einen praktischen Teil vor, oder du hast für mich hier einen praktischen Teil vorbereitet, wo du mir dann nochmal erklärst, wie man eigentlich die Pigmente dann zu Papier oder nicht zu Papier, sondern zur Unterlage bringt. Ja, und das werden wir jetzt, glaube ich, mal einleiten.
Sehr, sehr gerne.
Im praktischen Prozess. So, wir haben jetzt kurz umgebaut und jetzt zeigst du mir tatsächlich, wie aus so einem Pigment letztlich, ja, aus einem Pigment wird dann eine Farbe eigentlich, ne? Die Farbe ist eben Trägersubstanz plus Pigment.
Genau, also wir haben hier Pigment und Bindemittel und daraus werden wir jetzt unsere Farbe anreiben. Zwischen uns liegt eine rechteckige Glasplatte und da drauf liegt etwas, ja, was so konenförmig mit Griff obendrauf, wie würdest du es beschreiben?
Es sieht ein bisschen aus wie eine Karaffe, wie eine Wasserkaraffe, ne, oder eine Weinkaraffe. Die haben auch so einen breiten Bauch, da läuft hier aber ein bisschen spitz zu und oben hat es eben so einen Knubbel dran.
Genau, und es ist massiv, es ist sozusagen nicht hohl. Ja. Wir werden mal von diesem ganzen Prozess verschiedene Bilder vielleicht auch auf Instagram teilen. Also damit, falls ihr interessiert seid, euch ihr das gerne mal anschauen könnt. Genau, und jetzt werden wir unsere Farbe anreiben. Das ist tatsächlich eine Aufgabe gewesen, die früher oft die Gesellen in den Malerwerkstätten machen mussten. Also das war so die Lehrlingsaufgabe. Man muss sich das vorstellen, es gab ja lange keine Tubenfarben, sondern jede Malerwerkstatt musste ihre eigenen Farben anreiben. Die hatten also Säcke mit ihrem Pigment oder verschiedene Gebinde und die Bindemittel. Und dann saßen da die Lehrlinge und haben immer größere Armmuskeln gekriegt, weil das natürlich gar nicht so unanstrengend war, die Farben anzureiben. Und genau, ich zeig's dir mal und dann kannst du hier gerne Lehrling sein
ja.
Und die Farbe anreiben.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin hier jetzt endlich in der Rolle, die mir zusteht, hier in der Werkstatt. Ich bin jetzt Lehrling.
Genau. Kerne gewollt, mal kurz um. Genau, ich habe jetzt schon eine Lösung angesetzt aus Gummi arabicum. Das ist ein Pflanzengummi aus der Familie der Gumen, aus einem Akaziengehölz. Es gibt tatsächlich auch einheimisch verschiedene Pflanzengummen aus Kirschgummi zum Beispiel, vom Kirschbaum. Das ist ein Bindemittel, was wir jetzt heute der Einfachheit halber verwenden. Ist auch ein Bindemittel, was zum Beispiel in Aquarellfarben genutzt wird, um Aquarellfarben anzureiben. Also wir reiben uns jetzt sozusagen mit unseren Erdpigmenten Aquarellfarben an.
Mhm.
Und genau, dafür mache ich das Glas mal auf. Und nehmen wir uns jetzt hier mal den gelben Ocker. Da nehme ich jetzt so eine Spatelspitze mit meinem Malmesser raus auf die Glasplatte und tröpfel ein bisschen von meiner Gummi-Arabicum-Lösung dazu. Tatsächlich nach Augenmaß. Hier die Waage oder so gerade nichts zu suchen, um da die Bestandteile genau auszumessen, sondern das ist was man tatsächlich nach Gefühl macht. Und schaut, ob man dann später noch ein bisschen vom Pigment oder vom Bindemittel nachgeben muss. Und damit reibt man sich jetzt mit dem Malmesser erstmal grob eine Paste zusammen, wo das Bindemittel das Pigment ein bisschen ummantelt und schon mal ein bisschen an Bord und Stelle hält. Sieht jetzt ein bisschen aus wie so ein bisschen flüssigerer Senf vielleicht.
Oh ja. Aber geht schon definitiv in eine Richtung, die ich mir eigentlich gar nicht vorgestellt hätte. Als ich den gelben marokkanischen Ocker hier so in Pigmentform gesehen habe, ja. Das ist ziemlich beeindruckend.
Genau, also bei gelben marokkanischen Ocker oder bei gelbem Ocker an sich ist das sogenannte goethite-farbende Bestandteil.
Mhm.
Das ist ein Eisenoxidhydrat. Und das Ganze verreiben wir jetzt. Und dieses Verreiben, da reibt man in kreisenden Bewegungen mit dem Läufer über diese Glasplatte, ist dazu da, um die einzelnen Pigmentkörner möglichst gleichmäßig und gut zu einer homogenen Masse mit dem Bindemittel zu umschließen. Und da kann man wirklich diesen Läufer in die Hand nehmen und reiben.
Sieht man jetzt auch schon, das ist genau die Tätigkeit, die Mukis macht am Ende, ne?
Ja, das merkt man dann, glaube ich, schon. Und vor allen Dingen denken wir, wenn die Lehrlinge das den ganzen Tag gemacht haben, also die wussten abends auch,
was sie gemacht haben. Es hat auch den Zweck, sicherlich so kleine Klümpchen aufzulösen, ne, und das Ganze.
Ganz genau, dass man das Ganze eben gut ummantelt, ne, dass man nicht solche Einschlüsse hat, wo das Pulver dann doch noch da ist, sondern dass man wirklich eine schön gleichmäßige Mahlfarbe hat. Man kann das Ganze jetzt hier mit dem Mahlmesser wieder so ein bisschen einfangen und, das ist jetzt, glaube ich, das schöne Geräusch, und zur Mitte bewegen, dass man das nochmal so ein bisschen zusammen hat. Und je länger man es reibt, desto homogener ist die Masse natürlich und desto besser und gleichmäßiger die Farbe. Wir machen das hier jetzt zu Zwecken der Veranschaulichung. So.
Großartig.
Und so entsteht im Endeffekt die Farbe. Gummi Arabicum ist eben ein Bindemittel, was wasserlöslich ist und auch wasserlöslich bleibt. Also das ist eine rein physikalische.
Ja.
Anders als zum Beispiel bei Ölfarbe, dass er einen physikalischen und chemischen Trocknungsprozess hat und irgendwann dann unlöslich wird. Mhm. Und dementsprechend kann man sich das dann in ein kleines Gebinde packen und selbst wenn es angetrocknet ist, kann man wieder, wie man das auch aus dem Farbkasten kennt, das Ganze mit Wasser anlösen und damit weitermalen.
Und wann merkt man, ich setze jetzt mal hier fort, wann merkt man, dass es fertig ist, wenn möglichst wenig Geknister noch?
Genau, also man merkt das tatsächlich, dass dann der Läufer ein bisschen gleichmäßiger und leichter läuft, dass es sich insgesamt zu einer gleichmäßigen Farbe verbunden hat. Und man sieht es zum einen optisch, aber ich finde, man hat es auch irgendwann im Gefühl.
Ja.
Das ist aber auch was, was dann so ein bisschen die Zeit macht. Wir können gerne mal die fertige gelbe Farbe von der Platte abnehmen. Das kratzt man dann runter und tut es dann eben in sein Gefäß, sein Gebinde, wie man es eben haben möchte.
Rebecca, du hast mir eine ganze Menge Eindrücke vermittelt. Wir sind auch praktisch tätig geworden. Leider ist die Zeit der limitierende Faktor. Ich glaube, wir könnten beide noch stundenlang hier sitzen und experimentieren, oder? Wie siehst du das? Du machst das auch gerne, ne?
Auf jeden Fall. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich könnte wirklich auch stundenlang weiterreden und das Ganze zeigen. Also falls irgendjemand mal auch Interesse hat, in ein Restaurierungsatelier reinzuschauen, meine Tür steht immer offen, um auch viel über Malfarben und die Malmaterialien zu erzählen. Und genau, vielleicht habe ich dich ja zum Malen gebracht hier.
Der Anfang dafür ist auf jeden Fall gemacht, muss ich sagen. Und liebe Rebecca, ich will auch nochmal sozusagen ein Dankeschön aus der Gesellschaft an dich hier adressieren, ne? Weil du als Restauratorin ja einen wesentlichen Beitrag dazu leistest, dass eben Kulturgut erhalten bleibt, ne? Ich gehe mal davon aus, alles hat irgendwann mal ein Ende, ne? Einen natürlichen Verfall, den können wir letztlich, glaube ich, nicht wirklich aufhalten, ne? Irgendwann geht alles mal kaputt, aber wir können ihn deutlich verlangsamen und wir können dazu beitragen oder du kannst dazu beitragen, dass die Dinge eben nachfolgenden Generationen noch erhalten bleiben. Und ich finde, dass dein Beruf tatsächlich viel zu wenig Beachtung bekommt. Dazu wollte ich heute einen bescheidenen Beitrag auch leisten, dass sich daran was ändert mit unserer Reichweite. Und ich finde tatsächlich auch, dass dir aus der Gesellschaft heraus ganz viel Dank für deine Tätigkeit gebührt. Und den möchte ich dir hiermit aussprechen. Und natürlich auch vielen Dank, dass du hier mich eingeladen hast und mit mir zusammen experimentiert hast.
Ja, vielen herzlichen Dank dir.
Und wenn ihr Rückfragen zu dieser Folge habt, dann könnt ihr natürlich die Rebecca direkt kontaktieren. Sie ist auf Instagram aktiv und hat auch eine richtig gut aufbereitete Website. Das verlinke ich euch natürlich alles in den Shownotes. Da erfahrt ihr auch viel mehr über Rebeccas Vita und auch über ihre Arbeit. Darüber hinaus steht euch natürlich unsere E-Mail-Adresse info@zollkast.de jederzeit zur Verfügung und auch die einschlägigen Social-Media-Kanäle. Auch darüber könnt ihr Fragen adressieren. Ich leite die dann im Zweifel an die Rebecca weiter.
Genau, und wenn ihr nochmal schauen wollt, bei der Firma Crema Pigmente, die uns die Materialien zur Verfügung gestellt hat, da könnt ihr dann auch nochmal schmökern und nochmal durchschauen, was es so für verschiedene Pigmente und Farbstoffe gibt.
Der Zollkast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf zollkast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.